Wir danken dir für das Vorrecht, Zeit zu haben, um zu hören. Und wir bitten, dass du uns Ohren und Herzen öffnest, damit wir das, was wir hören, verinnerlichen und umsetzen können. Wir danken dir, dass du da bist. Wir rechnen mit deiner Gegenwart. Wir beten dich an, Herr, weil du allein anbetungswürdig bist, weil du der Herr bist, der uns Erlösung und eine ewige Perspektive schenkt. Danke dafür. Segne uns. Amen. Ja, ich habe mich gewundert, warum in der Bibel immer wieder steht, wer Ohren hat, der höre. Normalerweise werden Leute mit Ohren geboren, das ist das Normale. Und doch ist damit etwas anderes ausgedrückt. Es gibt ja Phraseologismen, es gibt Worte, die gebraucht man, aber sie bilden nur Wortbilder, fertige Sentenzen. Und hier hat es die Bedeutung, wer Ohren hat, der soll richtig zuhören. Hören ist ja ein rezeptiver Vorgang, ein aufnehmender, aber es ist dabei ein höchst aktiver Vorgang. Hören ist nicht Passivität, sondern es ist Aktivität. Wenn wir hören, sind wir konzentriert und wir nehmen Schallwellen auf, die werden umgewandelt. Wie? Das werden wir jetzt gleich sehen. Und all das, was wir hören, wird ans Gehirn weitergeleitet und dort wird das geordnet und abgespeichert. Alles, was wir nicht verstehen, das wird nicht abgespeichert. Wenn ich also etwas Fremdes sage, etwas in der fremden Sprache, errare humanum est, dann werden die Lateiner sagen, okay, kann ich abspeichern. Aber die anderen sagen, was hat er gesagt? Esst was? Oder Kuchen? Nein, ne, Irren ist menschlich. Wenn man es nicht weiß, wird es nicht abgespeichert und es ist weg, es ist flöten. Und so, also werden Worte, die wir hören, werden umgewandelt vom Abstrakten, vom Schall wieder in ein Bild und abgelegt im Gehirn. Wer Ohren hat, der höre. Dass wir hören können, ist ein unglaubliches Geschenk. Ich kann hören. Ich weiß gar nicht, wie Menschen leben, die nicht hören können. Ich habe hin und wieder mit tauben Menschen zu tun, mit Gehörlosen. In einer Welt völliger Stille ist absolut undenkbar für mich. Und sie bekommen alles in Gebärdensprache übersetzt. Ich hatte versucht, mal einen, der Gebärdensprache hat, aufs Kreuz zu legen. Ich sag mal etwas ganz Schwieriges. Weil er sagte, Gebärdensprache ist eine Sprache wie andere auch, immer erweiterbar. Ich sagte, na, jetzt zeig mir mal das Wort für Differentialgetriebe. Manche können das ja noch nicht verschreiben, andere wissen gar nicht genau, was es ist. Und er war nichts leichter als das. Und er machte genau die Bewegung, die ein Differentialgetriebe macht. Wenn wir um die Kurve fahren, ne, gehen die äußeren Reifen nach außen, die anderen nach innen. Das war toll. Ja. Also so schnell legt man Leute nicht aufs Kreuz. Gut, zurück. Ich kann hören. Wenn ich rede, sende ich Schallwellen aus. Reden und Luft, Reden und Atmosphäre hat etwas miteinander zu tun. Reden in einem Vakuum wäre was anderes als in der Luft. Die Luft ist Transportmittel, Schallwellen. Es ist ähnlich wie wenn wir einen Stein ins Wasser werfen. Ein Stein ins Wasser zieht seine Kreise. Das haben wir in den 60er, 70er Jahren gesungen bis zum Abwinken, nicht wahr? Ins Wasser fällt ein Stein und in der Luft eben auch. Jedes Wort hat seine Welle, eine Schallwelle. Es gibt Schallwellen mit einer hohen Dichte und mit einer niedrigen und wir haben so ein akustisches Fenster inmitten der Akustik. Und wir hören nur einen Teil. Wir sind für einen Teil des Hörens geschaffen. Alles andere berührt uns nicht. Als Menschen sind wir erfindungsreich und wir können unser Bereich erweitern. Aber das, was wir hören, ist nur ein kleiner Teil, was es an Tönen gibt. Ähnlich wie bei den Farben, wie beim Sehen. Das, was wir sehen, ist nur ein kleiner Teil. Die Welt ist sehr viel bunter. In der Ewigkeit, in der Herrlichkeit, wird das wahrscheinlich mal entgrenzt sein und wir werden weit mehr hören können als hier. Hier sind die Audiosignale, die wir hören, begrenzt von 16.000 bis 20.000 Schwingungen und was darüber und darunter ist, damit ist Schluss. Alles, was darunter liegt, infra, ist das lateinische Wort für darunter, hören wir nicht. Es gibt Lebewesen, die sich in diesem Bereich verständigen. Dazu gehören die Elefanten, Giraffen, die Blauwale. Sie kommunizieren miteinander im Infrabereich, im Infraschallbereich. Infraschall ist länger wellig als die Ultraschall oder unsere Bereiche. Wir hören den Schall. Die ganz tiefen Töne haben 16 Meter und die ganz hellen Töne nur, ja, nur 6 Zentimeter, nicht wahr? Je heller, desto kürzer. Und Elefanten zum Beispiel, die sind noch jenseits der 16 Meter. Das macht auch Sinn. Elefanten sind Steppentiere und wenn die sich verständigen, dann rufen die nicht mal gerade in den Nachbarraum. Da geht es über Kilometer, nicht wahr? Und wenn die sich sammeln, sind ja Herdentiere, dann kommunizieren sie in einem ganz tiefen Bereich. Ich habe jetzt die Tage einen Film gesehen über diese Bereiche und dann haben sie versucht, akustisch nachzustellen mit Geräten. Ja, wir können sie aber in Wirklichkeit können wir sie doch nicht hören. Dann gibt es den Infraschallbereich. Ich bin immer versucht Infrarot, aber das ist die ist das Licht. Ja, Infraschallbereich. Das sind die hohen Töne, die wir auch nicht mehr hören, die jenseits von 20.000 Hertz oder 20 Kilohertz. Kilo steht ja für 1000. Ne? 20.000 Hertz liegen. Die werden vor allen Dingen von kleinen Tieren benutzt, zum Beispiel Fledermäuse, weil die auf kurze Distanzen manövrieren müssen. Wir können uns diese Geräusche vorstellen wie bei den Einparkhilfen. Je näher die Garagenwand kommt, desto schneller geht das, nicht wahr? Und wenn es macht, dann wissen wir können noch einen Meter fahren, ehe es kracht, nicht wahr? Je näher es kommt, desto heller und schneller. So ähnlich ist das. Sonar nennt man das. Interessant, die Sonar, sie stoßen Töne aus und berechnen dann im Gehirn die Rückkoppelung von der Wand. Auf ähnliche Weise wird im U-Boot-Bereich eben der Feind geortet. Ja, wir haben im Infraschallbereich natürliche Quellen. Das sind die Tiere, die hören wir nicht, aber es gibt auch künstliche Quellen. Dazu gehören Bässe von Musikanlagen oder LKW-Motoren, ein Hubschrauber in Überflug und auch Windkraftanlagen. Wir hören sie nicht mit unseren Ohren, aber unser Nervensystem nimmt sie trotzdem wahr. Und es kann sein, es gibt so langwellige Töne, die wir zwar nicht hören, aber irgendwo spüren und wir sagen, ich fühle mich hier nicht wohl. Diese langwelligen Töne führen oft zu Ohrendruck, sie führen zu einer Unsicherheit oder zu Angstgefühlen. Wir wissen nicht, wo kommt das her und fühlen uns aber nicht wohl und führt zum Teil auch zur Herabsetzung der Atemfrequenz. Tiere hören zum Teil im Infraschallbereich und sie hören diese Töne, die wir nicht hören können. Diese Töne werden zum Beispiel in der Natur abgegeben bei Donner oder bei Erdbeben, niederfrequente Wellen, Erdbeben und so weiter. Wenn man oft vom siebten Sinn der Tiere spricht, dann ist das gemeint, dass Katzen oder Hunde oder Tiere überhaupt schon unruhig werden, bevor es donnert, bevor das Unwetter kommt, dass sie schon flüchten oder auch bei Erdbeben, dass sich eine Unruhe ankündigt, weil sie diese niedrigen Frequenzen schon hören, die wir nicht hören können. Ja. Künstliche Quellen sind Bässe von Musikanlagen, ja, und so. Bei die Obertöne von Ultraschall können wir auch nicht hören. Und bei älteren Menschen ist die Hörfähigkeit von 20.000 Hertz herabgesetzt, geht bis hinunter auf 10.000. Altersschwerhörigkeit hat damit zu tun, dass dieses Hörfenster sich wesentlich verkleinert, aber im Wesentlichen von den hohen Tönen zu den niedrigeren. Ich habe zum Beispiel meinen Navigator auf Frauenstimme eingestellt, weil ich die hohen Töne besser höre beim Motorengeräusch. Sie übertönen besser das dunkle Motorenbrummen. Alte Menschen hören die hohen Töne oft nicht mehr. Und was machen sie? Sie verstärken den Schalldruck, der wird in Dezibel gemessen. Und ich kenne Leute, die haben das Fernsehen so laut an, dass man es Wohnungen weiter noch hört. Sie versuchen das auszugleichen. Es geht in gewissem Maße, aber nicht wirklich. Viele junge Leute, die lange mit Stöpsel im Ohr gelebt haben, die hören auch schon die Obertöne nicht mehr. Von daher hat klassische Musik oft auch schon für junge Menschen keine Bedeutung mehr. Sie hören die Nuancen nicht mehr. Das ist schon gewaltig. In manchen Städten haben die Stadtväter Geräte installiert an öffentlichen Plätzen. In Winnenden ist das zum Beispiel der Fall, wo Jugendliche immer Randale machten abends. Da haben die kurzerhand ein obertonfrequentiges Gerät hingebaut, das so einen hellen Ton abgibt. Die Alten hören da nichts, die sitzen da in aller Ruhe, ne, paffen ihre Zigarre und besprechen die neue Bild-Zeitungs-Schlagzeile, während die Jungen da sitzen und sagen, das macht mich verrückt. Ne? Ja, wir haben zu Hause einen Fernseher. Wenn da meine Kinder reinkommen, die sagen, oh, hört ihr das nicht? Das ist ja ganz furchtbar. Und dann, wenn die sagen, ja, sag ich, okay, ja, jetzt höre ich es auch. Und ein ganz hoher Ton, ganz furchtbar. Ja, Altersschwerhörigkeit hat auch seine Vorteile. Ne? Man kann an Plätzen sitzen, an denen Jugendlichen sich nicht mehr so gerne aufhalten. Ja, okay, was geschieht denn beim Hören? Beim Hören, das Hören geschieht in drei Stufen. Das Hören geht erst ans äußere Ohr. Der raffiniert gebaute Schalltrichter leitet die Hörinformationen zum Trommelfell. Das ist das äußere Ohr, dann geht es zum Mittelohr. Vom Trommelfell wird der Schall über ein kompliziertes Hebelsystem der Gehörknöchelchen verstärkt, 20-fach. Und dann im Innenohr, hier wird der Impuls in elektrische Reize umgewandelt und über die Nervenfasern des Hörnervs ans Gehirn weitergegeben. Es gibt also drei Wege, drei Instanzen, die allein mit dem Ohr zu tun haben und die letzte ist dann die im Gehirn, wo verarbeitet wird. Die schauen wir uns mal ein bisschen genauer an, das ist interessant. Wenn wir das anschauen, merken wir, das ist ein höchst raffiniertes Gebilde, das Ohr. Ich habe übrigens ein Handout, ein Skript, das könnt ihr haben per USB oder euch runterladen dann auf der Seite dieser Gemeinde hier. Ja, eine totale Taubheit bleibt für alle diese Reize unempfänglich. Von Taubheit und Schwerhörigkeit spricht man, wenn einzelne Töne nicht mehr wahrgenommen oder unterschieden werden können, also die Obertöne oder die Untertöne. Das kann man beim Ohrenarzt sehr gut prüfen lassen. Es gibt auch im Internet so Dinge, da kann man das üben. Ich habe mir das runtergeladen und ich war total erschrocken. Oh, du hörst ja gar nichts mehr. Aber ich habe nur über die Lautsprecherchen vom Notebook gehört. Die kann man vergessen. Die sind da, um eine Information weiterzugeben, aber nicht um eine Hörprobe zu machen. Als ich dann meine Hörstöpsel anzog, hörte ich, mein Hören ist noch ziemlich im normalen Bereich. Ja. Durch ein audiometrisches Verfahren kann festgestellt werden, wie stark eine Hörbehinderung oder eine Hörschädigung ausgeprägt ist. Also die Schallaufnahme. Das äußere Ohr hat einen raffinierten Schalltrichter, er leitet die Hörinformationen weiter. Darwin hatte schon mal das Ohr geäußert, er sagte, das menschliche Ohr ist eine Missgeburt, ist zurückgebildet und so weiter. Das taugt nichts. Er hatte keine Ahnung von Akustik. Er konnte ja auch nicht alles wissen, aber er hatte keine Ahnung. Er sagte, der Mensch kann noch nicht mal seine Ohren bewegen. Jedes Tier kann die Ohren stellen und kann sie die Lauscher stellen. Naja, wir können vielleicht mal ein bisschen mit den Ohren wackeln und die Enkelkinder beglücken, aber mehr auch nicht. Aber diese Vertiefungen und die Erhebungen der Ohrmuscheln sorgen dafür, dass der Schall über verschiedene Schallwege verstärkt wird. Jeder Mensch hat ein individuelles Ohr, so wie die Fingerabdrücke oder die DNA individuell ist, so ist auch die Ohrmuschel individuell. Die Ohrmuschel hat eben den Zweck, aus zwei Ohren vier Ohren zu machen, denn der Schall erreicht uns auf zwei Wegen. Der erste Weg ist der direkte, direkt in das Gehör, in die Gehöröffnung. Der zweite Weg geht über die Ohrmuschel, über diese Vertiefungen und kommt natürlich später an. Das sind Bruchteile von Sekunden, die da später ankommt. Aber das, was man gehört hat zuerst, wird dann nochmal nachgedoppelt, indem es ganz weit später, ein bisschen später ankommt und wird dann im Gehirn ergänzt. Das hat einen Vorteil, wenn wir etwas beim ersten Mal nicht richtig gehört haben, wird das beim zweiten Mal verdoppelt und wir hören dann besser. Es ist außerdem durch die Verzögerung kann das Gehirn messen, und das tut es auch, wo kommt das überhaupt her? Richtungshören hat etwas damit zu tun, dass wir solche Ohrmuscheln haben. Also, wir haben keinen Grund, über unsere Ohren zu schämen, sondern es ist eine wundervolle Einrichtung. Es gibt Leute, die haben Schlappohren, die stehen oft ab und haben eben diese Knorpel, Erhöhungen und Vertiefungen nicht. Die haben alle ihre Fachnamen, die erspare ich uns jetzt. Aber die haben oft nur eine dünne Haut. Wenn die gegen die Sonne stehen, dann sieht das so rot aus mit, und so kennen wir ja, ne? Oft werden die Leute gehänselt, aber hier wird durch die Form des Ohres wird das ausgeglichen, was eben fehlt. Es ist eben auch ein Schalltrichter. Hasen oder Wüstenfüchse, die haben besonders große Ohren, weil die darauf angewiesen sind zu hören und eben Fluchttiere oder Beutetiere in der Nacht hören müssen. Das äußere Ohr erfüllt also die Aufgabe der Schallleitung aus der Umwelt zum Trommelfell. Übrigens ein Raufußkauz und andere Eulenarten auch. Die haben ja so eine Gesichtsmaske, die Augen sind in einer Gesichtsmaske eingebunden und diese Gesichtsmaske ist asymmetrisch. Die eine Hälfte hört im vertikalen Bereich, im horizontalen Bereich, die andere Gesichtshälfte im horizontalen. So können Sie genau orten, wo kommt der Ton höher einer Maus, die vielleicht im Laub raschelt. Und da können Sie in der Finsternis genau orten, wo der Ton herkommt. Man denkt ja auch, die haben gar keine Ohren, sind nur Federn, ne? Aber die Federn leiten genau auch diesen Ton an die Ohren. Ja, diese Schallaufnahme ist grandios gelöst. Es ist also so, wie wenn wir vier Ohren hätten und so können wir Richtungshören. Dadurch, dass das zeitversetzt ankommt, können wir hören, wo kommt der Schall her? Richtungshören haben wir zum Beispiel in Offenbarung 1, Vers 10 bis 12. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn, was auch immer das für ein Tag ist, möglicherweise der Sonntag, und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune. Johannes hört, und was macht er? Er dreht sich um, weil seine Ohren ihm sagen, der Schall kommt von hinten, nicht von vorn. Und ich wandte mich um. Richtungshören. Wir können es, weil unsere Ohren so gebaut sind. Der Schall wird verstärkt, und zwar 20-fach verstärkt im Mittelohr. Das Mittelohr besteht aus dem Trommelfell auf der einen Seite, der luftgefüllten Paukenhöhle und dann dem Gehörknöchelchen, die als Hammer, Amboss und Steigbügel bezeichnet werden und die an so eine Ovale hinein drangehen. Diese Knöchelchen sind die kleinsten überhaupt im menschlichen Körper. Sie wiegen nur 10 Milligramm. Und der Steigbügel, Das ist dieser hier, der hat die Größe eines Reiskorns. Das ist derartig filigran, dass man so Dinge nicht nachbauen kann. Das ist schon unglaublich interessant. Hier wird mechanisch der Druck, der Schalldruck vom Trommelfell weitergeleitet und verstärkt durch diese komplizierte Hebelwirkung. Bei einem Schalltrauma, zum Beispiel Peng, ein Pistolenschuss, geschieht Folgendes: Da ziehen die Muskeln, die spannen sich an und machen dieses Trommelfell steif, damit dieser Schall nicht weitergeleitet wird an das Gehirn. Ist aber schon passiert und dann ist erstmal starre, wir sind taub für eine bestimmte Zeit und empfinden das unangenehm. Wenn wir im Flugzeug sitzen, gehen uns oft die Ohren zu. Das hat was mit dem Druck zu tun, denn im Mittelohr ist eben Luft. Und dann müssen wir gähnen, damit durch diese Röhre, die mit dem Mund verbunden ist, wieder das Trommelfell sich wieder in die richtige Richtung ausdehnt. Hammer, Amboss und Steigbügel, die kleinsten Knochen und die Knochen, die fertig sind. Und ja, sie vergrößern den Arbeitsbereich des Hörens und leiten den Schall dann vom Mittelohr weiter in das Innenohr. Der Schall wird vom Luftdruck, der eben das Trommelfell vibriert, ja, leitet es durch Mechanik weiter an das ovale Fenster und dort geht es dann ins Innenohr. Im Innenohr wird der Druck auf Wasser. Im Innenohr ist eine Flüssigkeit weitergeleitet. Wasser ist ein besserer Leiter noch als die Luft und das Innenohr ist mit einer Flüssigkeit gefüllt. Der Schalldruck wird mechanisch über die Luft dann in die Gehörschnecke durch das die Wasserwellen transportiert. Die Gehörschnecke ist winzig klein. Die tiefen Töne, die gehen bis vorne in die Schnecke hinein. Die hellen Töne werden vorne schon wiedergegeben. Das ist wie bei einer Flöte, wenn wir tiefe Töne haben wollen. Also wie bei diesem berühmten Alle meine Enten von Nachbarskinder, nicht wahr? Irgendwie so ein halbfertiger Laut. Der tiefe Ton braucht mehr Luft, ja, und braucht einen längeren Weg. Der helle eben ist im oberen Bereich. Und diese Schnecke, die dehnt sich aus. Sie hat eine Membran, eine Grundmembran und dann gibt es eine Deckenmembran. Und diese Membran geht hoch. Und an dieser Schnecke sind ganz feine Härchen. In dem Maß, wie diese Härchen angepresst werden an die Deckenmembran, sondern sie elektrische Reize ab. Und durch diese Krümmung werden die elektrischen Reize dann erstellt. Das ist dann ein neuronaler Vorgang, das wird dann also zur Nervensache. Und wenn diese Härchen einmal so fest angedrückt werden, dass sie abknicken, dann sind wir taub. Dann hören wir an dieser Stelle nichts mehr. Wenn sie sich versteifen oder, ja, oder abbrechen, hören wir nichts mehr. Also in der Gehörschnecke wird die Tonhöhe analysiert und sortiert und durch die Bewegung der Schnecke eben weitergegeben. Und die Hörnerven nehmen die elektrischen Reize auf und transportieren sie zum Gehirn weiter. Das war der Weg. Eins, zwei, drei Stationen des Hörens und dann geht es über die Nervenbahnen weiter an das Gehirn. Das ist also eine erstaunliche Technik, die wir haben. Und es ist nicht die einzige Technik zum Hören. In der Tierwelt haben wir noch ganz andere Techniken. Und so etwas nachzubauen, so etwas nachzuempfinden, Hörgeräte, Akustiker, haben schon weit gebracht. Es gibt unglaublich interessante Geräte. Dafür ist Ingenieursleistung notwendig. Alles andere ist durch Zufall entstanden, nicht wahr? Die Tiere merken, oh, ich höre nichts und so. Und dann sind die halt gestorben und die anderen haben sich weiterentwickelt. Braucht also schon ganz schöne Gutgläubigkeit, um das glauben zu können, das ist eine höchst komplizierte Geschichte. Und wir haben ja noch nicht gehört, dadurch, dass das bis dahin ist. Es gibt Leute, wo die Gehirnnerven geschädigt sind, die haben zwar intakte Ohren, aber es geht nicht weiter ans Gehirn. Im Gehirn wird nämlich, kommen die Reize an, die werden dort sortiert und gefiltert und so weiter. Dieses Sortieren und dieses Filtern ist etwas höchst Komplexes. Und weil das Gehirn in der Lage ist, Dinge auch zu ergänzen, kommt es auch oft zu Verhören. Wir denken, wir haben alles gehört oder wir hören etwas und das Gehirn oder die Reize oder sind nicht richtig ans Ohr gekommen. Wir bringen sie weiter und das Gehirn sortiert und guckt, habe ich da was Ähnliches? Und dann wird das oft ergänzt. Da kommt es dann so zu lustigen Dingen, dass jemand eben singt, der Mond ist aufgegangen, nicht wahr? Und aus den Wiesen steiget der weiße Neger wunderbar, nicht wahr? Und nicht der weiße Nebel wunderbar. Ich habe auf der Fahrt hierher eine CD gehört von jemandem, der all diese Verhöre mal gesammelt hat. Ein Mann namens Hacke. Er hat eine Kolumne geschrieben über Verhörer und dann haben Leute ihm geschrieben, was sie alles missgehört haben, nicht wahr? Der weiße Neger, wunderbar. Udo Jürgens, griechischer Wein und so weiter. Ein DDR-Hörer hat immer gehört, griech nicht hinein. Und ja. Und ich habe auch als Kind eine ganze Menge Mist gehört, einfach weil ich Worte nicht kannte und dann später merkte, oh, das heißt ja ganz anders. Laudato si, ne? Laudato si und so. Solche Dinge passieren dann, weil das Gehirn ergänzt. Nun, ich hatte mal die peinliche Situation, ich war im Gespräch mit jemand und es war unglaublich viel Lärm drumherum. Und der Mensch machte den Fehler, auf mich Dauer zu einzureden. Das gibt es ja nicht, wahr? Nicht hier, aber anderswo. Dort war es so. Er hat geredet und geredet und ich habe zwischendurch abgeschaltet. Und als er mir eine Frage stellte, denkst du genauso? Dachte ich, oh Mist. Und ich dachte, ich sagte, ja natürlich. Er sagte, was? Wie bitte? Und ich dachte, oh, irgendwas hast du falsch gesagt. Ich sagte, ach, entschuldige. Ich glaube, ich habe dich missverstanden. Was hast du gesagt? Ich wollte nicht sagen, du, ich habe abgeschaltet, ich habe gar nicht mehr zugehört. Er hatte gesagt, manchmal halte ich mich für das größte Arschloch auf dieser Welt. Denkst du auch so? Und ich sagte, ja, natürlich. Nicht wahr? Das war kein Gehirnfehler, das war mein Fehler. Aber ich hatte erst Jahre später den Mut, ihm zu beichten, du, ich hatte damals abgeschaltet. Aber na gut, erstmal war es mir ganz peinlich. Aber sonst, ergänzt das Gehirn. Das ist ja ähnlich beim Sehen. Bei Kinofilmen oder bei Filmen überhaupt sparen sie sich ja die Hälfte der Bilder. Bilder schwarz, das ist der Ablauf der Filme. Und das Gehirn sieht die Bilder als Ablauf und sie haben mit der Hälfte der Bilder einen ganzen Film und nehmen den ganzen Preis für einen Kinoeintritt, nicht wahr? Weil das Gehirn natürlich das, was es nicht sieht, ergänzt. Und ähnlich macht es auch beim Hören. Von daher, es ist gut, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und manchmal denken wir, wir haben alles gehört. Vielleicht akustisch, aber es ist am Gehirn nicht angekommen, weil wir nicht richtig zugehört haben. Und sie brachten zu ihm einen, der taub und stumm war. Wenn wir auf dem Hintergrund der Komplexität des Hörens dann solche Stellen lesen, merken wir, was das für ein Wunder ist. Jesus hat ja oft nur ein Wort gesprochen oder er hat Menschen angerührt und so und hat Dinge wieder in Ordnung gebracht. Woran immer die gelitten haben, ob Gehörknöchelchen, ob es Trommelfell futsch war, ob eine Leitung zum Gehirn futsch war, all das stellte für Jesus kein Problem dar. Er ist der, durch den die Welt mitgeschaffen wurde, durch den wir geschaffen wurden. Er war da und er ist Herr über die Natur und er ist Herr auch über das Gehör. Und sie brachten zu ihm einen, der taub und stumm war und baten ihn, dass er die Hand auf ihn legte. Oder Lukas 7, Vers 22, das war Markus 7, 32, Lukas 7, 22. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht und verkündigt Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, Armen wird das Evangelium verkündigt. Wir sind also auch Hörzeugen. Und wenn wir auf Gott hören wollen, müssen wir die Ohren aufsperren. Und es ist ganz gut, mal zu wissen, was so vorgeht, wenn wir hören. Eine sogenannte zentrale Taubheit liegt vor, wenn die Hörorgane intakt und in funktionsfähig sind, aber im Gehirn keine Informationsverarbeitung stattfindet. Der Fehler kann auch im Gehirn sein. Die Ohren können völlig okay sein. Ich möchte einfach mal aufzeigen, wovon wir reden, wenn wir von Hören sprechen. Ja, ein Programm, das einem die ganz tiefen Töne aufzeigt und das hochgeht in die hohen Töne, die ganz tiefen Töne. Es gibt Töne, die liegen unterhalb unserer Hörschwelle und die können wir nicht hören. Klar, die sind zu lang und nicht gebaut für unsere Ohren. Und dann gibt es Töne, das tut schon fast weh. Da ist natürlich die Frequenz viel höher. Wenn wir mal so ein Schaschlikstäbchen nehmen mit einem langen Ende, so quer über die Zähne und am langen Ende zupfen, dann merken wir, tiefe Töne entstehen am langen Ende. Und wenn wir daran zupfen, dann machen wir dong, 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 viel langsamer. Und wenn wir dann am kurzen Ende zupfen, dann macht tick, ding, 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 die ist viel höher, die Frequenz ist höher, die Bewegung ist höher. Also lange Töne haben lange Wellen, kurze Töne gehen also viel kürzer und so. Das ist ein interessantes Experiment mit dem Schaschlikstäbchen, wenn man es mal macht. Und dann sieht man, so läuft das. Ja, also ein Ton besteht aus der Tonhöhe, sie wird in Frequenz gemessen. Eine hohe Frequenz ist der Schall ist viel kürzer und ist entsprechend hoch und ein tiefer Ton eben langsamer. Die Lautstärke, sie wird in Schalldruck oder in Dezibel gemessen. Der Ton besteht aus Tonhöhe und Lautstärke. Entweder wir hören nicht, weil die Tonhöhe nicht mehr in unserem Bereich ist, den Elefanten oder die Fledermaus, oder wir hören nicht, weil es zu leise ist, dann hören wir auch nichts. Wenn wir beides hören, können wir hören, wenn wir beides verarbeiten. Und dann kommt noch die Klangfarbe dazu. Sie entsteht durch mitschwingende Teiltöne und gibt jedem Sprechenden seine ihm eigene Stimme. Wir erkennen den anderen eben auch an diesen mitschwingenden Tönen, wenn er spricht. Es sind Teiltöne, die bei jedem besonders sind. Und das macht ja auch die Individualität aus. Und ein Ton besteht auch aus der Tondauer, die lässt sich in Notenwerten ausdrücken. Jeder Mensch hat also diese vier Komponenten und ist daran erkennbar. Und wenn sich manchmal jemand am Telefon meldet und wir haben den Namen nicht verstanden, dann erkennen wir ihn an der Tonmelodie und an einem dieser vier Komponenten. Manchmal ist es so verblüffend ähnlich. Kürzlich hat mich eine Frau angerufen, die Schwester einer Frau ist, die ich kenne. Ich habe sie direkt geduzt und wunderte mich, dass sie es nicht ist. Die sprach wie ihre Schwester. Also Individualität hört man nicht immer so ganz gut heraus. Menschen, die wir gut kennen, erkennen wir an der Stimme. Und Fremde, die wir nur ab und zu hören, eben nicht. Dumm ist, wenn einer einen kurzen Namen hat und sich nur kurz meldet, ne? Schmidt oder so, und dann, wer, mit wem spreche ich? Ne? Das ist dann anders, wie wenn einer Steinmeier oder Leuthäuser Schnarrenberger heißt, nicht wahr? Dann weiß man, ach, sie ist es. Okay, ja. Wenn Gott redet, dann redet er auf seine eigene Weise und auch er ist erkennbar, wenn er im akustischen Raum redet. Es kann sein, dass wir ihn hören und gar nicht hören, weil wir seine Stimme nicht kennen. Und ein geistliches Hörereignis wollen wir uns jetzt einmal zu Gemüte führen, Gottes Reden auf akustischem Weg. Es gab eine Zeit, in der Gottes Reden selten war. Das war die Zeit bei Samuel. Und der kleine Samuel wusste nicht, dass Gott zu ihm redet. Er konnte es nicht deuten, weil er kannte das Bestimmte von Gottes Stimme nicht. Nun, ich habe mal eine Frau getroffen, die sagt, ich kenne die Stimme von Jesus ganz genau. Ich kann sie raushören aus Hunderten von anderen. Ich sage, so, wie ist die denn? Und da hat sie mir das genau beschrieben. Ich dachte, mir fällt die Kinnlade runter. In 30 Jahren Christsein habe ich diese Erfahrung noch nicht gemacht. Aber, na gut, ich glaube, sie hat ein bisschen sich was eingebildet und es war nicht alles so auf die Goldwaage zu legen. Ich hatte den Eindruck, da stimmt manches nicht. Heute ist sie in der Psychiatrie und das besagt schon manches. Wenn wir Gottes Stimme nicht sofort hören, dann hat es damit zu tun, dass er eine menschliche Stimme annimmt und dass wir zunächst mal verblüfft sind. In meinem Bereich gehört das akustische Reden nicht, aber es gibt Menschen, die es hören und die es bezeugt haben und die dann verblüfft waren. Moment, da ist doch gar keiner da und sie haben doch die Stimme gehört. Es gibt, auch wenn ich es nicht erfahren habe, gehört es doch in den Bereich der Wirklichkeit. Wir hören uns jetzt mal eine Stelle an, die genau davon spricht, wo Gott in akustischer Weise sich offenbart. Ich glaube, dass die akustische Weise eine Art und Weise ist, die Gott dort anwendet, wo Menschen seinen Heiligen Geist noch nicht oder nicht haben und diese Innenführung, diese innere Stimme noch nicht so hören können, ist aber meine Vermutung. Jetzt hören wir einfach mal.
Und zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn diente unter Eli, war das Herrn Wort selten, und es gab kaum noch Offenbarung. Und es begab sich zur selben Zeit, dass Eli lag an seinem Ort, und seine Augen hatten angefangen, schwach zu werden, so dass er nicht mehr sehen konnte. Die Lampe Gottes war noch nicht verloschen, und Samuel hatte sich gelegt im Heiligtum des Herrn, wo die Lade Gottes war. Und der Herr rief Samuel. Er aber antwortete,
siehe, hier bin ich.
Und lief zu Eli und sprach,
siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen.
Er aber sprach,
ich habe mich gerufen, geh wieder hin und lege dich schlafen.
Und er ging hin und legte sich schlafen. Der Herr rief abermals,
Samuel.
Und Samuel stand auf und ging zu Eli und sprach,
siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen.
Er aber sprach,
ich habe nicht gerufen, mein Sohn. Geh wieder hin und lege dich schlafen.
Aber Samuel hatte den Herrn noch nicht erkannt, und des Herrn Wort war ihm noch nicht offenbart. Und der Herr rief Samuel wieder, zum dritten Mal. Und er stand auf und ging zu Eli und sprach,
siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen.
Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben rief, und sprach zu ihm,
geh wieder hin und lege dich schlafen. Und wenn du gerufen wirst, so sprich, rede Herr, denn dein Knecht hört.
Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Da kam der Herr und trat herzu und rief wie vorher,
Samuel, Samuel.
Und Samuel sprach,
rede, denn dein Knecht hört.
Soweit mal. Wir werden noch darüber nachdenken, wie können wir Gottes Stimme unterscheiden von menschlicher Stimme oder von anderen Offenbarungsquellen. Soweit hier nur mal ein Ereignis, was uns zeigt, Gott kann, er muss nicht, er kann eben Offenbarung über die Akustik geben, indem er mit menschlicher Stimme spricht. Es wird nicht immer so sein, aber es kann so sein. Gott hat viele Wege. So wie Gott auch im Bereich des Bildes, im Bereich des Sehens viele Wege hat. Zum Beispiel bei der Offenbarung, wo das Tier den Engel sah, bei Bileam, aber der Mensch nicht und so weiter, wo er eben außerhalb des Bereiches spricht, der für jemanden nicht da ist. Es gibt akustische Offenbarungen bei Paulus, als er nach Damaskus redet. Die anderen hörten, da ist was, aber sie konnten es nicht entschlüsseln und so. Also Gott hat ganz viele Möglichkeiten, aber eine ist über die Akustik. Ich habe von jemandem gelesen, der unterwegs war und joggte und Gott sprach ihn an, kehr um, geh zurück und so. Und es war eine menschliche Stimme, mit menschlicher Stimme, akustisch, und er kehrte um und seine Frau war in großer Not und brauchte sofort Hilfe. Es war Reden Gottes zu ihm. Aus meinem Bereich habe ich da keine Erfahrung, aber von daher muss ich auf das zurückgreifen, was andere erfahren haben. Samuel, das war 1. Samuel Kapitel 3. Was noch zum Gehörten gehört, heißt, dass es gefiltert und sortiert wird. Wir hören vor allem das, was wir hören wollen. Auch bei den Schwerhörigen, ne? Wenn man erzählt, also wir fahren dann am Sonntag ins Grüne, der Opa hört es, nicht wahr, obwohl er es nicht mitbekommen sollte oder so. Ja, nein, war ein schlechter Scherz. Richtungshören. Im Gehirn wird das Hören zum Richtungshören. Bei einer lauten Geräuschkulisse wird die Frequenztrennung verstärkt, sodass die Stimme des Gegenübers sich akustisch abhebt. Im Gehirn wird sensorisch gemessen, worauf konzentriert sich denn der Besitzer der beiden Ohren, und dann wird die Frequenztrennung vollzogen. Übrigens bei Radiogeräten hat man das auch eingebaut, nicht wahr? Das andere wird zurückgeschoben und das zu Hörende wird verstärkt. Das ist eine Filterfähigkeit unseres Gehirns. Aus dem Geräuschteppich das herauszufiltern, was wichtig ist. Man nennt diese Fähigkeit auch Cocktail-Party-Effekt. Und Menschen, die diese Filterungsfähigkeiten nicht haben, die wissen gar nicht, worauf sie sich konzentrieren sollen. Oft haben Menschen mit ADHS eine Filterstörung. Das Gehirn nimmt alles gleichwertig auf, alles, jedes Geräusch. Und die Menschen mit ADHS, die hören hin und die werden verrückt, die sind ja dann oft auch hyperaktiv, weil sie nicht wissen, na, was gilt denn jetzt? Während einer mit dieser Fähigkeit das andere mal zur Seite lässt und sich darauf konzentriert, was sagt er denn? Filterschwäche im Störgeräusch, so heißt die Diagnose bei ADHS oder ADS, dass Menschen eben nicht filtern können. Leute mit Hörgeräten haben oft das gleiche Problem. Hörgeräte können nicht herausfiltern, weil sie nicht wissen, was ist denn für ihn wichtig oder nicht. Man hat heute intelligente Hörgeräte, aber oft ist es eben nicht der Fall, und dann empfinden Leute es als unerträglich. Bei Bienenkorbgebeten, bei Gebeten in kleinen Gruppen in einem Raum ist das so. Dann werden die mit Hörgeräten sehr belastet, weil sie nicht selektieren können. Von daher, das Gehirn verarbeitet und ergänzt, aber das Gehirn selektiert auch und filtert Störgeräusche eben zurück, und die eigentlichen Geräusche werden verstärkt. Das ist eine Kraftanstrengung, und wir werden sehr, sehr müde, wenn wir das auf Dauer machen. Dann gibt es das selektive Hören. In der Hörrinde können die bereits mehrfach verarbeiteten und gefilterten Hörfunktionen zum Bewusstsein und damit ans Ziel. Das sind gerade mal 30%. Von daher arbeite ich seit Jahren immer mit Bildern und mit Lesen. dann ist es etwas höher. Was wir sehen und hören, was wir lesen und hören, geht eben besser ein, als was wir nur hören. Wenn ich meine Hörbibel höre, das habe ich heute Morgen gemacht, lese ich normalerweise mit in der Bibel, dann sehe ich und höre, das ist dann doppelt von Nutzen. 30% kommen nur an. Du hörst mir ja gar nicht zu, doch, ich höre zu und doch, es sind nur 30% selektives Hören, das, was ich für wichtig halte. Im Großraumbüro nicht, wir tippen da so fröhlich vor uns hin und dann kommt der Chef und wir hören unsere Namen und sofort sind wir, oh, was hat er denn zu sagen, nicht wahr? Oder wir tippen und wir hören das Stichwort Gehaltserhöhung und wir sind ganz Ohr, nicht wahr? Können uns nicht mehr konzentrieren. Was mich ablenkt beim Arbeiten, sind Worte, die ich verstehe. Meine Nachbarn sind Italiener, die sind etwas lauter als Normalsterbliche. Das stört mich überhaupt nicht, da kann ich gut arbeiten, weil ich kein Italienisch kann. Die reden so laut, dass ich oft denke, die streiten. Wenn ich rüber gucke, sitzen die ganz friedlich am Tisch und artikulieren und reden. Aber es stört mich nicht, ich verstehe es nicht. Mein Gehirn nimmt es als Geräusch wahr, als Störgeräusch und filtert es herunter und es macht mir nichts aus. Binaurales Hören bedeutet mit beiden Ohren hören. Monaurales Hören heißt mit einem Ohr hören. Es gibt Leute, die sind auf einem Ohr schwerhörig. Ich hatte einen Kollegen, der war auf einem Ohr schwerhörig und er musste immer den Kopf drehen, um zu hören, wo kommt denn die Hörquelle her. Der konnte einen Bus fahren, konnte über irgendwas fahren, es hat gekracht und so. Und er hatte immer noch die Ruhe, er hat es nicht gehört, nicht wahr? Das war dann natürlich auch ein Vorteil. Oder ein Nachteil, je nachdem. Ja. Ja. Und er konnte allerdings, wenn er mit dem tauben Ohr zu einer Gesprächsquelle war, konnte er noch in Ruhe arbeiten. Er sagt, ich höre es trotzdem nicht. Ich habe mal ein Beispiel, ich hoffe, das klappt. Ich bin ein bisschen verunsichert, dass man das nicht geklappt hat. Ein Barbershop. Achso, ich habe es ja hier. Okay. Ich habe ein Hörbeispiel, The Virtual Barbershop, wo wir in einem Friseurladen sind. Sie müssen das gar nicht alles verstehen, was da gesagt wird. Es ist auf Englisch. Es wird nur erklärt, dass einer zwei Mikros bekommt, rechts dann nur uns links, und er mit der Schere und den Dingen hantiert. Und dann hört man binaurales Hören sehr schön zum Ausdruck gebracht.
Same position is where your left and your right ears are. Your brain is doing all of the work, telling you where the sounds are coming from. Okay, I'll go get the scissors. That's a shot. Now, as I begin to clip, the brain clips closer to your ear, very close to the right ear. Follow me as I move around the back of the head to the left ear. And up and over the top of the head. Okay. Now, you can get the same effect better with the electric razor. I'll first bring it close to your right ear.
Man muss nicht verstehen, aber bei Stereo ist es noch anschaulicher. Da hört man richtig, wie er vom rechten Ohr hinter den Kopf geht und dann ans linke Ohr geht. Und man ist richtig räumlich mit dabei. das Gehörte, ja, binaurales Hören. Wir hören etwas mehr mit diesem Ohr, das andere hört auch, aber schwächer. Und das Gehirn sagt, das Geräusch kommt von rechts, das Geräusch kommt von hinten, das Geräusch kommt von links. Im Gehirn wird also die ganze Arbeit getan. Den ganzen Tag zuhören ist Hochleistung für unser Gehirn. Ja, dieses Richtungshören, dieses Filtern, das haben wir eben in einer typischen Situation, wo alle durcheinander sprechen. Ich erinnere mich, dass ich mal in Irland in einem Pub war mit einer Gruppe. Es war der einzige Ort, der warm war. Und es war ein unglaublicher Lärm. Und ich habe einer Frau zugehört, die hat die ganze Zeit geredet, ich weniger. Das soll schon mal passieren. Und ich bin wie ein Stein ins Bett gefallen. So müde war ich vom Zuhören, weil die Hintergrundgeräusche so laut waren. Ich musste mich konzentrieren. So stark nach einer Stunde war ich bettreif. Ich lag so morgens noch im Bett, wie ich abends rein bin. Ich war total geschafft. Ja, so wie wir das vielleicht auch heute Abend sind. Ach so, ich habe abgeschaltet. Ja. Aus dem Unterschied in der Laufzeit des Schalls kann die Richtung zur Schallquelle erstaunlich präzise abgeleitet werden. Dieser Unterschied wird im Kopf gemessen. Das müssen wir nicht wir tun. Das tut unser Gehirn für uns. Es gibt noch eine weitere Wahrnehmung, nämlich das meiste hören wir über die Luft. Aber es gibt den Schall auch über die Knochenleitung. Schwingungen werden über die Knochen weitergeleitet. Mit diesem Ding hier zum Beispiel. Ich weiß gar nicht. Klingt. Über die Knochen. Wenn wir reden, hören wir uns meistens über die Knochenleitung, vornehmlich auch über die Luft, aber über die Knochenleitung. Und wir hören uns anders, wie wenn wir uns hören, wenn etwas auf CD aufgenommen wurde. Meistens ist der Effekt, wenn wir uns hören über eine Aufnahme, sagen, was, das bin ich? Rede ich wirklich so? Und so weiter. Als ich angefangen habe, MP3-Aufnahmen von mir zu machen, da wollte ich überhaupt aufhören mit Reden. Ich dachte, nee, das kann doch nicht sein. Rede ich wirklich so? Noch abgesehen von dem, was ich redete und so. Ich musste ganz langsam mich wieder aufbauen lassen und mir sagen lassen, ja, jeder hört sich anders, wenn er selber redet, wie wenn er sein eigenes Reden über die Luft nur hört und nicht über den Knochen, über die Knochen als Schwingung hört. Der Amerikaner Thomas Alva Edison, ein genialer Mann, der unglaublich viele Erfindungen machte. In Deutschland haben wir nur einen Mann, der an ihn heranreicht. Das ist der Mann namens Fischer, Fischertechnik, Fischerdübel und so weiter. Der hatte ähnlich viele Patente wie Edison. Ja, Edison hat das Grammophon erfunden. Er war aber schwerhörig geworden. Sein Trommelfell war nicht mehr elastisch genug. Also, was hat er gemacht? Er hat in die Tischplatte gebissen und hat dann über die Zähne gehört, über die Zähne wahrgenommen, ja, da kommt ein Ton. Man kann Experiment machen, aber man sollte es vorsichtig machen, bei einer Gitarre mal in den Klangkörper beißen und dann zupfen. Da fällt einem fast der Kopf ab, deswegen Vorsicht, nur vorsichtig reinbeißen. Ja, aber trotzdem, lieber in eine Gitarre als ins Gras beißen, ne? Auf jeden Fall, aber eben vorsichtig. Setzt man die Zahnreihe an den Korpus einer gezupften Gitarre, ja, dann erlebt man so ein blaues Wunder, dann vibriert das Ding, dass man denkt, also, ja, Cookie Dent versagt seinen Dienst. So, damit sind wir bei der Technik des Hörens zu Ende. Wir kommen dann zum geistlichen Teil. Zwischendurch gibt es Kaffee. Ich möchte uns nochmal ein geistliches Hörereignis zu Gemüte führen. Und dieses Ereignis hat ein paar Unterschiede zu dem Ereignis, was wir bei Samuel finden. In beiden Fällen hat Gott sich über die Akustik, über die Luft mitgeteilt, aber hier gibt es nochmal einen kleinen Unterschied.
Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach: Stehe auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm:
Was machst du hier, Elia?
Er sprach:
Ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaot. Denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet, und ich bin allein übrig geblieben. Sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen.
Der Herr sprach: Geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach: Was hast du hier zu tun, Elia?
Das ist eine der grandiosen Stellen. Gott begegnet Elia auf akustische Weise. Wo ist der Unterschied zu der akustischen Offenbarung zu Samuel? Wer erkennt direkt einen Unterschied?
Er erkennt die Stimme Gottes.
Ja, ja, er kennt sie, so ist es. Ja, ich fand das höchst spannend. Gott hatte diese vier Ereignisse kommen lassen. Dieser Wind, Erdbeben, diese langfrequentischen, das Feuer und dann das stille Sausen. Und es war ein geistliches Hören. Er hat all diese äußeren Dinge gehört und es heißt, und der Herr war nicht im Wind. Da müssen also Sensoren in einem Menschen sein, auch bei uns, die geistliches Hören ermöglichen. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Für den einen war es einfach nur ein Wind, für Elia war es das Hören. Er war klar, es war ihm klar, hier ist Gott. Und man merkt es sofort, Körpersprache. Er verdeckt sich und tritt heraus. Er ist bereit, in Kommunikation mit Gott zu treten. Diese Sensoren sind also jenseits unserer biologischen Funktionen zum Hören. Es sind Sensoren, die da sind, wenn jemand vertraut ist mit Gott, wenn jemand Gott kennt, wenn jemand die Eigenarten Gottes kennt und weiß, so, jetzt ist er da. Das hat etwas mit Gott zu tun. Das können wir nicht machen, aber wir können geübtes Sinne bekommen für das Reden Gottes. Und darum geht es in den nächsten Einheiten auch. Wie können wir Gott hören? Wie können wir herausbekommen, dass Gott eben spricht? Bei Samuel, der hatte keine Ahnung. Es war ein Kind. Und das ist auch nicht weiter schlimm. Außerdem, damals redete Gott wenig. Es hatte etwas damit zu tun, dass Gott schwieg, weil das Volk in Sünde war. Da war ja ein Prophet vor Samuel, der gesagt hat, wo viele Dinge falsch liegen. Aber sonst hörte man Gott nicht. Elia wusste sofort, zum geistlichen Hören können wir gesunde Ohren haben. Es kann alles stimmen, das Außenohr in Ordnung, das Mittelohr in Ordnung, das Innenohr in Ordnung, der Transport vom Innenohr ans Gehirn, es wird gefiltert, es wird sortiert, es wird abgelegt, alles in Ordnung, und doch bedeutet es doch nicht, dass wir Gottes Stimme hören, weil noch etwas dazukommt, was eben über die Natur hinausgeht, nämlich das geistliche Hören. Und dieses geistliche Hören hat eben einen Sensor, einen Empfänger. Dieses geistliche Hören ist ein Geheimnis, das wir dem anderen nicht vermitteln können, es sei denn, er hat diesen Sensor. Dieses geistliche Hören war zum ersten Mal für mich da, als ich damals zum Glauben kam. Ich hörte den Prediger, er warb um Vertrauen für Gott, und ich merkte, das geht tiefer, das geht nicht nur in mein Gehirn, es geht bis ins Herz, jetzt im Bild gesprochen. Und es berührte mich, und ich wusste, das ist eine andere Dimension, und ich wollte mich diesem auch aussetzen. Geistliches Hören, wer Ohren hat zu hören, das ist damit gemeint. Wer Ohren hat zu hören, wer diesen Empfänger hat, wer diese Sensoren hat, kann hören. Darum kann es geschehen, dass 5 Leute oder mehr unterwegs sind, einer hört, die anderen nicht. Die einen hören, da ist was, aber sie hören nicht, was ist da, während Paulus hört, Paulus oder Saulus, Saulus, was verfolgst du mich? Und diese geistlichen Sensoren bekommen wir durch den Heiligen Geist. Und weil der Heilige Geist uns befähigt, auf Gott zu hören, können wir auch auf andere Weise als auf akustische Weise hören. Es gibt auch ein inneres Hören und andere Arten von Hörereignissen. Geistliche Hörereignisse sind also vergleichbar damit, dass wir in uns einen Empfänger haben durch den Heiligen Geist. So wie ein Radio für eine bestimmte Frequenz gebaut ist, die nach unten und oben begrenzt ist, so gibt es eine Frequenz, die über das hinausgeht, was wir von Natur aus haben. Also über 16.000 und 20.000, das spielt keine Rolle, sondern es ist eine ganz andere Art von Mitteilung, die nicht nur unser Gehirn, sondern auch unser Herz erreicht, und wo wir merken, das ist Reden Gottes. Und entsprechend handeln. Manchmal hat Gott durch die Stimme von Menschen zu mir gesprochen, zum Beispiel meine Frau, dass sie sagt, tu etwas Bestimmtes, und ich merkte, ja, das ist von Gott. Zwar hat meine Frau geredet, aber es ist Reden Gottes durch meine Frau an mich. Und zu dem natürlichen Vorgang, Unterhaltung mit meiner Frau, sie sagt, was ich tun soll, sagt sie öfters, und ich tue es oder tue es nicht, aber diesmal wusste ich, es kommt nicht nur von meiner Frau, es kommt auch von Gott, und Gott gebraucht sie als Werkzeug, als eine, die weiß, was jetzt dran ist, und ich merkte, es war richtig und konnte im Rückblick sagen, es war genau richtig, es war Reden Gottes zu mir. Das war der Fall kurz bevor mein Vater starb. Mein Vater hat einen Tumor im Kopf gehabt, und eine Woche vorher war das Reden meiner Frau so stark, sie sagt, schreibe deinem Vater nochmal, rede nochmal mit ihm über den Weg zum Heil. Och, ich dachte, warum? Ne? Und so, und habe das immer weggeschoben, ich mach das schon mal. Und irgendwann, ja, eine Woche vorher wurde mir klar, das ist von Gott. Da schwang nichts anderes in ihrer Stimme, aber es kam an einer anderen Stelle an. Nicht nur am Trommelfell, nicht nur am Mittelohr oder im Innenohr, sondern, und nicht nur im Gehirn, sondern auch im Herzen. Ich setzte mich hin, schrieb ihm, legte ihm den Weg zu Gott klar und schickte den Brief ab. Nur das Ende vom Lied war, es war genauso, wie ich mir gedacht habe. Ich sagte zum Herrn, warum soll ich das tun? Er hört ja doch nicht drauf. Genauso war es, als ich donnerstags anrief, brüllte er nur, und ja. Und ja, seine letzten Worte an mich waren derbe Flüche über mich. Und dann legte er auf. Seine vorletzten Worte waren, ich gebe mir noch 3 Jahre Zeit. Er hatte noch 3 Tage. Donnerstags, der Anruf, Freitag, Samstag, Sonntag fiel er tot um. Und ich wusste, Herr, es war von dir. Ich weiß nicht, was ich erreicht habe, ob, aber ich war gehorsam und ich habe diesem Menschen noch einmal den Weg Gottes gezeigt. Es war Reden Gottes zu mir. Reden Gottes kann geschehen über den akustischen Weg, über einen Menschen, den wir kennen, aber es berührt uns anders und wir wissen, ohne dass wir es beweisen könnten, wir wissen, das war Gott. Und jetzt muss ich das tun, wenn ich nicht Gott ungehorsam sein will. Gut, wir werden nach dem Kaffee trinken zu dem Thema kommen, gestaltete Stille. Wie können wir in die Stille kommen? Wie können wir Stille so gestalten, dass sie uns auch nutzbringend weiterhilft und nicht einfach ein Zeitraum ist, wo wir sagen, ach komm, vergiss es, es hat nichts genutzt. Das gibt es ja auch, ne, oft genug, und das wollen wir lernen. Aber jetzt haben wir eine Zeit zum Kaffee trinken. Es gab schon lange keinen Kaffee mehr, nicht wahr? Und das tut gut. Und es hilft auch wieder aufzuwachen. Vielleicht können wir auch noch das Fenster öffnen und uns dann gut dran tun. Ich glaube, Kaffee trinken ist noch im Gebet vom Mittag drin, habe ich mir sagen lassen. Ne? Ja, ich lerne auch noch. Ne?